Die Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Marenholz, Ihr kompetenter Partner für Fenster, Türen, Rollläden und Terrassenbedachungen in Bremerhaven. Sowie die Gemeinde Lockstedt präsentieren. Bei uns in Lockstedt. So klingt zu Hause. Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show. Ich bin Lars Kors, hoffe, Sie hatten schöne Pfingsten. Heute, dem Tag, an dem diese Ausgabe veröffentlicht wird, ist der 7. Juni. Ein für die Gemeinde Lockstedt ganz besonderer Tag, denn heute startet das Stadtradeln. Geht übrigens auch auf dem Land. Anne Böttcher, die Stadtradeln-Koordinatorin im Lockstedter Rathaus.
Also einmal steckt natürlich der Gedanke dahinter, dass man sich an der frischen Luft bewegt, einen echten Freizeitgenuss erleben kann und auch einen Genuss, dass man vielleicht den Weg zur Arbeit unter freiem Himmel erlebt und damit schon die Gedanken schweifen lassen kann und sich selber inspirieren lässt für den kommenden Arbeitstag oder eben auch, wie viele im letzten Jahr das schon gemacht haben, in ihrer Freizeit einfach schön durch unsere wunderbare niedersächsische Landschaft an der Wesermündung zu radeln.
Möglichkeiten gibt es eben viele. Mehr zum Stadtradeln 2022 in der Gemeinde Lockstedt gleich bei uns im Podcast. Das sind die weiteren Themen. Landarzt aus Überzeugung, Philipp Klim aus Lockstedt.
Das Schöne am Landarzt-Dasein ist, dass man im Prinzip ja von jung bis alt, also von dem Neugeborenen bis zum Greis, sag ich mal, alle betreuen kann, alle auch langfristig betreuen kann, hat eine über die Zeit jahrzehntelange Bindung dann an die Patienten. Und das natürlich deutlich intensiver, als man in einem kurzen Krankenhausaufenthalt an den Patienten rangerät, sag ich mal.
Kompetente und schnelle Hilfe bei Bankangelegenheiten. Wir stellen das Team direkt der Volksbank Bremerhaven-Cuxland vor. Svenja Baumgarten gehört dazu.
Das ist die erste Anlaufstelle für den Kunden, wenn er sich telefonisch meldet. Wenn der Kunde anruft und Wünsche an seine Bank hat, dann hat er uns in der Leitung und wir schauen, was der Kunde für Wünsche hat und suchen eine Lösung für ihn.
In schöner Regelmäßigkeit geben wir Einblick in den Alltag der hiesigen Kindergärten. In dieser Folge geht es um die Kinderkrippe und Kita Hummelhus, die 2020 in Nesse ein neues Domizil bezog. Iris Bode, die Hummelhus-Chefin.
Das Hummelhus ist eine neue Einrichtung. Wir haben sie seit 2 Jahren. Wir haben 2 Regelgruppen mit je 25 Kindern und eine Krippengruppe mit 15 Kindern.
Spannend sind aber beim Hummelhus vor allem diese Punkte. Hier wird nämlich nach der Konzeption der Reformpädagogin Maria Montessori gearbeitet. Und das Hummelhus ist ja zudem ein Bücherkindergarten. Mehr dazu später von Iris Bode. Kurz vor der Fertigstellung, die Sport- und Freizeitanlage in Lockstedt. Geplant wurde sie von Lüder Hoppe.
Wir haben ja in Sachen Sport einen Pflock eingeschlagen, der ganz schön dick geworden ist. Wirklich toll.
Das kann man wohl sagen. Einzigartig in der Region. Den Planer, wie auch die Anlage, schauen wir uns genauer an. Das gilt übrigens auch für die Firma Marenholz in Bremerhaven. Unter anderem gilt ja Marenholz als der Experte in der Seestadt und umzu, wenn es um Fenster geht. Lars Bierje, Geschäftsführer bei Marenholz, liefert uns einen kleinen Vorgeschmack, indem er schon einmal erzählt, worauf wir beim Fensterkauf achten sollten.
Also darauf achten im Endeffekt ist die Verglasung. Die Verglasung oder eben auch die Einbruchssicherheit, wo wir die Kunden dann darauf hinweisen.
Der Neue in der Jugendpflege der Gemeinde Lockstedt, der heißt Yannick Böckhaus-Müller. Las vor ein paar Monaten die Stellenanzeige und dachte,
das kennst du. Als Ehrenamtlicher bestimmt schon jetzt 14, 15 Jahre aktiv über die Jugendpflege und die evangelische Jugend hier in der Region. Selber Bundesfreiwilligendienstler gewesen im Jugendzentrum und da dachte ich mir, okay, es kann sich ein Kreis schließen, die Arbeit macht dir Spaß, bewirb dich und jetzt bin ich hier.
Und wir werden ihn kennenlernen. Der dramatische, menschenverachtende Krieg in der Ukraine berührt uns auch in dieser Ausgabe des Podcasts bei uns in Lockstedt. Es sind bereits über 1000 Ukrainerinnen und Ukrainer in den Landkreis Cuxhaven gekommen, um Zuflucht zu finden. Die Städte, Gemeinden und Samtgemeinden wie auch der Landkreis selbst stellen sich weiterhin auf die Ankunft Schutzsuchender aus der Ukraine ein. Für diese Menschen wird Wohnraum gesucht. Den zu finden, das ist aber gar nicht so leicht. In der letzten Folge sagte Lockstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock, dass die Gemeinde dringend Wohnungen und Zimmer für Flüchtlinge aus der Ukraine suche. Detlef, ist der Bedarf denn immer noch gegeben?
Doch, dieser Bedarf ist unvermindert gegeben. Wir haben bei uns in der Gemeinde jetzt rund 130 ukrainische Flüchtlinge. Und wir sind in der Erwartungshaltung gewesen, als die kriegerischen Handlungen Ende Februar ausbrachen, dass auch in unseren Landkreis viel, viel mehr Flüchtlinge auch kurzfristig kommen können. Das ist so noch nicht eingetreten. Viele sind erstmal in die größeren Städte gesteuert. Auch aus eigenem Interesse haben die Flüchtlinge erst die dortigen Städte aufgesucht. Aber wir werden auch bis zum Jahresende noch ganz viel, glaube ich, an Flüchtlingen bei uns aufnehmen müssen. Und deshalb ist das ein tagtägliches Thema, wo die Kollegen versuchen, Wohnraum zu generieren, eine Wohnung anzumieten. Und deshalb ist auch an dieser Stelle von meiner Seite aus nochmal der große Aufruf, die Unterstützung nicht nur, was wir natürlich bekommen und wofür wir sehr dankbar sind, die ehrenamtliche Hilfe bei der Integration und der sogenannten Willkommenskultur, sondern auch, wer hat oder wer weiß, dass wir Wohnraum anmieten können, um eben die Menschen unterzubringen.
Wenn Sie Zimmer oder eine komplette Wohnung, vielleicht sogar ein ganzes Haus zur Anmietung durch die Gemeinde Lockstedt für Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchten, wenden Sie sich bitte an diese E-Mail-Adresse hoffmann@gemeinde.lockstedt.de oder telefonisch an diese Nummer 4874 in Lockstedt. Aber ganz ehrlich, es empfiehlt sich nur dann zu vermieten, wenn Sie Wohnraum wirklich auf einen unbestimmten Zeitraum anbieten können. Denken Sie dran, es handelt sich schließlich um Menschen, die unfassbares Leid erfahren haben. Die müssen erst mal ankommen. Da ist von Normalität auch nach ein paar Wochen überhaupt nicht die Rede. Wer also nur für 2-3 Wochen etwas zur Verfügung stellen kann, sollte den Gedanken wieder verwerfen, oder Detlef?
Genau, es gibt ja eigentlich 2 Unterschiede. Das ist auch bei uns der Fall, dass viele Personen und Familien bereit sind, auch Flüchtlinge bei sich zu Hause direkt aufzunehmen. Da muss man aber sicherlich auch sagen, gerade was du eben erwähnt hast, dass man nicht abschätzen kann oder sagen kann, das Thema ist in 4 oder 6 Wochen damit erledigt. Es hilft sicherlich auch den Flüchtlingen nicht, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt bereit. Und nach 4 Wochen ist aber dann natürlich auch eine Zeit erreicht, wo sie dann in anderen Wohnraum gehen sollten, der dann vielleicht nicht vorhanden ist. Und deshalb sind wir jetzt eben auch verstärkt daran und dabei, den Wohnraum allgemein in Form von Wohnungen, die irgendwo noch zur Verfügung stehen, zu mieten, wo wir ganz normale Mietverträge machen, die Leute eben nicht bei jemandem zu Hause privat aufgenommen werden, weil eben keiner weiß, wie lange diese Situation noch anhalten wird. Und wir natürlich davon ausgehen müssen, dass das sicherlich noch sehr lange sein kann.
Zu einem ganz anderen Thema. Zur Baustelle in Stotel. Dort wird ja auf der ehemaligen B6 die Kreuzung umgebaut. Die Folge: viele Autofahrer stehen im Stau. Ja, da ist Geduld gefordert. Der Hintergrund: an der Einmündung der Burgstraße auf die ehemalige B6 haben sich in der Vergangenheit immer wieder Unfälle ereignet. Eine Ampelanlage soll künftig für mehr Sicherheit sorgen. Detlef, wie ist denn der Stand bei diesen Bauarbeiten?
Die ist jetzt noch nicht in den ganz Endzügen, aber man sieht schon, dass wir uns der Zielgeraden nähern. Angedacht ist, dass dort Ende Juni, Anfang Juli wir hoffentlich soweit fertig sind.
Also eine gute Nachricht für alle Autofahrer und Stoteler.
Wir haben aber eine andere Problematik in Stotel, und das wird dort natürlich gerade auch heiß diskutiert und auch von uns besprochen, dass am anderen Ortseingang von Stotel, dort an dem Kreisel, an der Autobahnabfahrt, es eine Grundsanierung, wofür wir auch sehr dankbar sind und viele Jahre drum gebeten haben, dass das Land als Straßeneigentümer und Baulastträger, das Land Niedersachsen, diesen Kreisel dort vollkommen umbaut und saniert und wieder neu herrichtet. Also wir an der anderen Eingangsschneise von Stotel auch eine Baustelle bekommen werden, wo auch eine Ampelkreuzung entstehen wird, wo auch es von 4 Monaten Bauzeit auszugehen ist. Und das ist natürlich dann eine weitere Einschränkung, die hoffentlich nicht allzu lange sogar eine Doppelbelastung von beiden Seiten bedingt. Aber da haben wir natürlich, so schön es natürlich ist, dann gleich 2 Baustellen, vielleicht zumindest in der Übergangszeit zur gleichen Zeit, was entsprechende Einschränkungen bedeutet.
Da müssen wir durch. Aber im Laufe des Jahres ist alles fertig. Apropos fertig, Das, Detlef Hellbruck, müsste doch auch auf die Sport- und Freizeitanlage in Lockstedt zutreffen.
Genau, wir sind auch da auf der Zielgeraden. Das heißt, die öffentlichen Maßnahmen, das heißt im Außenbereich die Sportanlagen, Spielplatzgeschehen und dergleichen, ist soweit, kann man sagen, fertig. Das ist zwar noch nicht offiziell freigegeben, aber wir dort schon auch sehen, dass es jetzt kurzfristig losgehen wird. Auch die beiden Investoren kommen groß weiter. Das heißt, das italienische Restaurant ist auf der Zielgeraden des Innenausbaus und der künftige Betreiber des Fitnessstudios ist auch in Startlöchern, sodass wir auch planen, über Sommer natürlich schon die Dinge alle in Betrieb genommen zu haben und am 1. Septemberwochenende dann eine gemeinsame große Einweihung, wo die Vereine, die Jugendpflege, die Investoren, alle Beteiligten dann Angebote machen werden und wir ein, sag ich mal, buntes Wochenende organisieren.
Heute Nachmittag, an diesem 7. Juni, startet in der Gemeinde Lockstedt das Stadtradeln. Die Gemeinde nimmt ja teil am bundesweiten Wettbewerb. Los geht's bereits am Nachmittag um 14 Uhr mit einer gemeinsamen Radtour vom Lockstedter Rathaus aus zur Weserperle in Eidewaden. Dort können Sie ja schon die ersten Kilometer sammeln. Das Wetter, naja, ist ja heute eher mal durchwachsen, soll aber mitspielen und es soll trocken sein heute Nachmittag. Temperaturen so um 16 Grad. Kann aber windig werden. Für Bürgermeister Detlef Hellbruck ist die Teilnahme am Stadtradeln gleich aus mehreren Gründen wichtig.
Im Rahmen unserer Zertifizierung mit dem European Energy Award als europäische Klimaschutzgemeinde ist das sicherlich auch ein Zeichen, CO2 einsparen, Fahrradfahren, der Aufruf, dass wir dann eben vielleicht aufs Auto verzichten. Gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, auch etwas, was durchaus auch noch anderen Charakter hat, wenn ich an Benzinkosten denke. Und so haben wir im letzten Jahr gesagt, wir machen bei der Aktion Stadtradeln, die es ja bundesweit gibt, mit. Und so werden wir auch in diesem Jahr das Thema 3 Wochen lang aufgreifen. Hoffen, dass wieder ganz viele Mitbürgerinnen und Mitbürger mitmachen, dass viele, viele Kilometer zusammenkommen, um auch dort wieder ein klares Statement und Zeichen zu setzen. Und es hat auch noch einen weiteren Effekt gehabt im letzten Jahr für uns, weil wir aus dieser Aktion Stadtradeln eine Begutachtung des Gemeindegebietes bekommen haben, wie wir auch gewisse Dinge im Bereich von Fahrradmobilität optimieren könnten, um einfach Fahrradverkehr auch zu forcieren. Dort sind wir jetzt dabei, mit unserem Gemeinderat vielleicht auch nächste Schritte zu gehen und zu gucken, wie Verkehrsträger, wie Fußgänger, Fahrradfahrer, Autofahrer in einer gewissen Weise nicht, wie das in Vergangenheit ist, der Stärkere ist der Autofahrer und der gibt den Ton an, sondern dass dort mit einer Gleichberechtigung auch vielleicht andere Wege gegangen werden künftig, um auch in der Weise etwas zu verändern.
Das Gute am Stadtradeln, es kommt ja nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern darauf, in verschiedenen Teams, wie eben in Familien, Nachbarschaftsklicken, Vereinen, bis zum 27. Juni möglichst viele Strecken im Alltag mit dem Fahrrad ganz bewusst zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt. Anne Böttcher von der Gemeinde Lockstedt, die erzählt uns gleich mal, wie das Prozedere überhaupt so ist, also wie man sich anmeldet oder auch wie gezählt wird. Natürlich kennen viele Lockstedter das Stadtradeln noch aus dem letzten Jahr. Die Zahlen, die Anne Böttcher jetzt nennt, boah, die sind schon beeindruckend.
Es haben genau 463 Leute mitgemacht. Das fand ich schon enorm viel. Und die haben sich in 52 Teams aufgegliedert und insgesamt die erstaunliche Summe von 88.766 Kilometern, also fast 89.000 Kilometer erradelt. Also ich war echt platt, als ich das gelesen habe.
Wir müssen uns das mal klar machen. Mehrmals um die Welt bedeutet das. Fast 89.000 Kilometer. Das ist ja Wahnsinn. Aber wie funktioniert denn das jetzt mit den Teams und dem Radeln?
Also es gab Teams von 3 Leuten, die sich zusammengeschlossen haben als Rentnergang in Anführungsstrichen, die dann unterwegs waren und überall gelandet sind. Also man darf auch über die Gemeindegrenze hinaus natürlich radeln und man darf auch, wenn man möchte, im Urlaub radeln für die Gemeinde Lockstedt, also für das Team Lockstedt. Und es sind auch junge Familien mit ihren Kindern unterwegs gewesen, die dann natürlich aufgrund der kleinen Räder nicht ganz so viele Kilometer geschafft haben, aber es war alles unterwegs. Und natürlich auch, was super ist, dass die Schulen auch teilnehmen können. Die dürfen mit ihren Klassen klassenweise teilnehmen und das Land Niedersachsen schreibt auch die Möglichkeit aus, dass man am Schulradeln parallel teilnehmen kann. Also es gibt auch noch einen für die Schulen gerade gemünzten Wettbewerb im Bereich Schulradeln. Stadtradeln und Schulradeln parallel kann man umsetzen.
Nun müssen ja die Kilometer auch gezählt und notiert werden. Also wenn ich beispielsweise sagte, ich fahre jeden Tag mit dem Rad von Donnern rüber nach Lockstedt, dann sind es jedes Mal hin und zurück 54 Kilometer. Anne Böttcher, die guckt mich schon mit großen Augen an. Ja, ich meine, wird denn das kontrolliert, ob das stimmt? Könnte ich damit durchkommen?
Also ich gucke das nicht nach, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Unser Ortsvorsteher aus Donnern, der fährt tatsächlich viel Fahrrad und er fährt jede Strecke mit dem Fahrrad und der kriegt hin und zurück leider nur 10 Kilometer zusammen.
Also jetzt mal ernsthaft, wie werden die erradelten Kilometer festgehalten?
Nichtsdestotrotz hat jeder selbst die Chance zu sagen, okay, ich trage meine Kilometer ein in meine analoge Eintragung oder es wird getrackt über die App von Stadtradeln, die man runterladen kann.
Die gibt's kostenlos und ist in jedem App-Store zu finden.
Jeder hat die Chance, wenn er auf der Internetseite ist oder beziehungsweise sich über seinen Anbieter auf seinem Handy die App runterzuladen, heißt genauso wie unser Programm hier, Stadtradeln, runterladen und dann kann man sich tracken lassen. Dann kann sowas natürlich nicht passieren.
Übrigens, die Gemeinde Lockstedt hat Flyer zum diesjährigen Stadtradeln herausgegeben. Die gibt's auch im Rathaus und dort ist ein QR-Code abgedruckt. Und wer diesen QR-Code scannt, Anne Böttcher?
Er ist wups genau auf der Internetseite und kann schauen, was es auf der Internetseite gibt. Und dann weiß er, wie das Stadtradeln-Logo aussieht. Und dann weiß er auch, wo er die App finden kann. Also man kann sich über die App anmelden, man kann sich über die Internetseite anmelden. Und man kann auch, wenn man keine Chance hat, einfach anrufen bei mir. Auf dem Flyer auf der Rückseite steht unten meine Telefonnummer drauf.
Für den Fall, dass Sie den Flyer nun nicht gerade zur Hand haben sollten, aber sich bei Anne Böttcher gerne melden möchten, hier die Nummer. 48 57 in Lockstedt. Alle Infos dazu auch über die Homepage der Gemeinde lockstedt.de. Da es sich ja um eine Aktion handelt, an der Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland teilnehmen, wird es natürlich nachher auch ein Ranking geben. Was erhält denn die Gewinnerkommune? Anne Böttcher, Goldbarren?
Nein, es gibt keine Goldbarren, aber es wird noch ein Wettbewerb ausgeführt für die besten Kommunen. Da steht man natürlich in Konkurrenz zu großen Städten. Es wird aber runtergebrochen jeweils auf die Einzelleistung der Fahrenden. Also somit hat jede Kommune eigentlich eine Chance zu sagen, okay, durchschnittlich pro Einwohner haben wir so und so viel Kilometer geschafft. Das ist eine gute Auswahl, eine gute Chance. Da waren wir nicht ganz so weit vorne. Das haben wir nicht geschafft, aber vielleicht in diesem Jahr.
Ach, na ja, im letzten Jahr landete Lockstedt im soliden vorderen Mittelfeld bei über 2000 teilnehmenden Städten und Gemeinden. Das war schon was. Und alle, die für Lockstedt in die Pedale treten, die sollten auch im Hinterkopf haben, dass die besten Teams durchaus lukrative Preise erhalten.
Natürlich gibt es was. Klar haben wir Preise. Also es ist so, dass die Preise, die wir vergeben haben im letzten Jahr, aus meiner Sicht sehr gut angekommen sind. Also die wurden sehr schnell eingelöst. Wir hatten Gutscheine, Einkaufsgutscheine für alle Läden, die man hier im Ort nicht nur in Lockstedt, sondern in der ganzen Gemeinde finden kann, konnte man diese Gutscheine einlösen. Und entsprechender Höhe, die dann ausgestellt waren und nach Teamgröße ein bisschen gestaffelt. Und dann musste man sie hier bei uns noch mal einmal abgeben und dann gab es das Geld dafür. Also es war schon sehr lukrativ. Man konnte mit den Preisen, mit den Gutscheinen eine eigene Feier organisieren, wenn man möchte. Oder einfach auch nur einkaufen gehen. Alles ging.
Na dann, viel Spaß. Einen Termin sollten Sie sich beim Stadtradeln schon einmal vormerken, nämlich den 24. Juni. Dann geht's gemeinsam vom Lockstedter Rathaus zum Schiffdorfer Rathaus. Dort findet dann die Staffelübergabe statt. Denn Schiffdorf startet wenig später mit dem Startradeln. Und dann geht's wieder zurück nach Lockstedt zur Düne 4 zum Abschlussgrillen dieser Radtour. Also, schnell anmelden und mitmachen beim Stadtradeln 2022.
Der eine sattelt die Hühner, der andere sattelt sein Pferd, der dritte sattelt sein Motorrad, ich sattel um. Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren.
Was ist eigentlich Menschen, die auf dem Land leben, wie hier bei uns in der Gemeinde Lockstedt, wichtig? Also jetzt einmal abgesehen von der Natur, einer intakten Nachbarschaft, einem regen Vereinsleben oder auch kurzen Wegen zur Arbeit. Gut, ich meine, das ist schon eine ganze Menge, aber darüber hinaus. Was ist Menschen wichtig? Unter anderem eine Hausarztpraxis direkt vor Ort zu haben. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr, zumal viele Landärzte an den Rand ihrer Arbeitsbelastung geraten.
Auf jeden Fall. Also die Patientenzahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen durch Praxen im Umfeld, die aufgehört haben, wo kein Nachfolger aufgetaucht ist. Und das wird uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren noch massiv treffen. Also wir haben so viele Kollegen hier im südlichen Landkreis, die kurz vor der Rente stehen und absehbar ersetzt werden müssen, und den Nachwuchs gibt es einfach nicht.
Sagt ein Allgemeinmediziner, der es wissen muss, Philipp Klien, seit 10 Jahren niedergelassener Hausarzt hier in der Gemeinde. Der gebürtige Hesse lebt bereits seit über 40 Jahren in Lockstedt, als nämlich sein Vater hier eine Praxis eröffnete. Dass Philipp Klien selbst einmal die Praxis übernehmen würde, das war keineswegs absehbar.
Überhaupt nicht. Ich wollte ursprünglich mal zur Bank, bin aber heilfroh, dass ich das nicht gemacht habe.
Die Lok steht da aber auch. Im Zuge seiner praktischen Ausbildung arbeitete er unter anderem im St. Josef Hospital in Bremerhaven.
Also ich nehme das Landarztdasein als deutlich angenehmer wahr als das Krankenhausdasein und habe den Schritt in den letzten 10 Jahren nie bereut.
Kurz, Philipp Klien, verheirateter Familienvater, ist Landarzt aus Überzeugung.
Oft ist es so, dass man ja von Oma, Opa bis zum Enkel dann die gesamte Familie betreuen darf.
Kein Tag gleich dem anderen. Immer wieder gilt es, sich auf neue Patienten und ihre Beschwerden einzustellen und zu helfen.
Man ist ja hauptsächlich mit all dem, was die innere Medizin betrifft, also Herzinfarkt, Zucker, Hochdruck, Schlaganfall, macht einen großen Anteil der Patienten aus, aber nicht nur. Wir haben chirurgische Fälle, wir haben Kinder dabei, wir haben palliative Situationen, das heißt Menschen am Lebensende, die betreut werden wollen, und jede Menge psychische Erkrankungen, die auch primär in der Hausarztpraxis auflaufen. Das war was, was mich doch erstaunt hat, so zu Beginn der Praxistätigkeit.
Eine deutliche Zunahme psychischer Erkrankungen? Worin sieht er hierfür die Ursachen?
Ich glaube, es nimmt auch zu, gerade durch die zunehmende Belastung am Arbeitsplatz, durch die letzten 2 Jahre mit der Corona-Pandemie sind doch mehr Probleme aufgetreten, und die Leute haben natürlich auch richtigerweise mehr den Willen, drüber sprechen zu können und zu wollen. Und das ist akzeptierter als vor sicherlich 10 oder 20 Jahren.
Viele seiner Kolleginnen und Kollegen scheuen vor einer eigenen Praxis zurück. Das Arbeitsaufkommen, auch die zeitliche Belastung, seien einfach zu hoch. Das eigentliche Leben käme dabei viel zu kurz. Einige sprechen in diesem Zusammenhang von der Work-Life-Balance, die so vollends aus den Fugen geriete. Genau deshalb ist in vielen Kommunen bereits von medizinischen Versorgungszentren, sogenannten MVZs, die Rede. In solchen Ärztehäusern sind verschiedene Mediziner und Fachrichtungen untergebracht. Die Ärzte sind jedoch angestellt und greifen auf ein und dieselbe Rezeption zurück, für die Terminvereinbarung oder für Rezepte. Geht denn der Trend genau dorthin? Philipp Klien legt die hohe Stirn in Falten und meint:
Ich denke, der Trend geht schon zur Kooperation. Also nicht unbedingt zum MVZ. Das gibt es in den größeren Städten. Macht das vielleicht auch Sinn? Auf dem Land ist meiner Meinung nach die Gemeinschaftspraxis mit 2 oder vielleicht 3 Kollegen das Modell, was sicher am einfachsten umzusetzen sein wird. So wie es bei uns jetzt auch ist. Also ich bin mit einem Kollegen in der Praxis, und das funktioniert sehr gut, auch dadurch, dass man, wenn man in Urlaub geht, einfach weiß, die Praxis läuft weiter. Also wir machen es immer so, einer geht in Urlaub, einer bleibt da. Das ist dann in der Situation für den, der weiterarbeiten muss, schon schwierig, und werden die Tage etwas länger. Aber auf der anderen Seite kann ich montags in Urlaub fahren und weiß, die Patienten sind versorgt, die Praxis läuft weiter.
Und auf eine noch wichtige Person kann er hier bauen.
Glücklicherweise arbeitet meine Frau in der Praxis mit und weiß, worum es geht und hat dann Verständnis, wenn akut irgendwas ist, wenn ein Patient verstirbt, das Essen ist fertig, kann ich nicht sagen, ich fahre jetzt nicht hin.
Philipp Klien lebt seinen Beruf als Landarzt. Für ihn ein Traumjob.
Lebenswert macht es die Versorgung von der gesamten Familie, von langfristiger Patientenbindung, von oft auch Wertschätzung mir gegenüber, dass die Patienten also Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, rückgekoppelt haben wollen, auch wenn wichtige Entscheidungen medizinisch anstehen. Dann wird oft der Hausarzt auch nochmal befragt, was soll ich denn jetzt tun sozusagen, wenn irgendwas Lebensnotwendiges an operativen Maßnahmen oder Therapieentscheidungen anstehen.
Wenn es um die Erledigung von Geldgeschäften oder Fragen an die Volksbank Bremerhaven-Cuxland geht, dann können Sie entweder in eine der Filialen gehen, wie hier in der Gemeinde Lockstedt. Online funktioniert es natürlich unter volksbankeg.de auch. Sie können aber selbstverständlich auch unter der Woche zwischen 8 und 18 Uhr das Team direkt der Volksbank Bremerhaven-Cuxland anrufen. Und zwar unter der Nummer 04747 94 98 0. So, und wenn Sie diese Nummer wählen, also die besagte 04747 94 98 und eine 0 hinten dran.
Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
Da ist doch glatt der Fußball mit mir durchgegangen. Aber naja, mit dem Herz in der Hand ist das Team direkt der Volksbank Bremerhaven-Cuxland auf jeden Fall bei der Sache. Und mit Leidenschaft ohnehin. Weltmeisterlich gut beraten werden Sie zudem hier.
Uiuiui, kann man da nur sagen.
Ja, was heißt hier uiuiuiui?
Wie soll ich sagen, also?
Ja, was denn? Sie meinen etwa, Sie landen dann gar nicht unmittelbar bei der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, sondern etwa in einem anonymen Callcenter in Timbuktu Süd? Da muss Svenja Baumgarten aber energisch protestieren. Ist das Team direkt etwa ein solches Callcenter?
Nein, wir sind kein Callcenter. Das möchten wir immer ganz deutlich nochmal herausstellen. Wir kommen hier aus der Region. Wir sind also nicht irgendwo weit weg ansässig. Wir kommen hier alle aus der Region. Wir wohnen hier. Wir sind oft Volksbankgewächse, arbeiten schon sehr, sehr lange in der Volksbank und machen das mit Leib und Seele.
Sag ich ja, mit dem Herz in der Hand und ganz viel Leidenschaft dabei. Seit 3 Jahren ist Svenja Baumgarten im Team direkt der Volksbank Bremerhaven-Cuxland. Erreicht sie einen Anruf, geht sie, wie alle in dem Team übrigens, so vor.
Wir legitimieren den Kunden über persönliche Daten. Und wenn die eben entsprechend richtig sind, dann haben wir eben die Möglichkeit, viele Dinge für den Kunden zu erledigen und natürlich auch zum Beispiel zu schauen, warum wurde eine Karte eingezogen. Dafür gibt es viele verschiedene Gründe. Das kann man nicht pauschalisieren. Es kann auch am Automaten liegen. Und von daher gucken wir uns ganz genau an, was ist da los und helfen dem Kunden weiter.
Gut, das war jetzt ein Beispiel. Wer ist denn eigentlich dieses Team direkt?
Wir sind ein Team mit ungefähr 17 Kolleginnen. Und man kann uns telefonisch erreichen, werktags von 8 bis 18 Uhr, gerne aber auch per E-Mail, Chat oder WhatsApp. Und dann hat man uns direkt in der Leitung. Wir haben eine maximale Wartezeit im Schnitt von 13 Sekunden. Also das heißt, wir sind sehr, sehr schnell in der Leitung. Das ist für uns ein großer Kundenservice, weil wir eben möchten, dass der Kunde uns schnell erreicht. Und dann hören wir uns an, was hat der Kunde für Wünsche und Belange. Und dann schauen wir, was wir direkt machen können oder eben, ob wir das Gespräch auch weiterleiten. Es gibt ja ganz viele verschiedene Bereiche, was der Kunde sich wünscht. Der Kunde ruft ja bei uns an. Es geht um Dinge, ums Girokonto, um seine Karte. Thema Online-Banking ist auch bei uns angesiedelt. Also alles, was rund um die Online-Filiale oder auch zum Beispiel über die Apps läuft, da helfen wir weiter, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Wenn zum Beispiel der Kunde eine Wertpapierorder aufgeben möchte, auch dafür haben wir speziell geschulte Mitarbeiter, die dann von 8 bis 16 Uhr werktags erreichbar sind, sodass der Kunde auch telefonisch die Möglichkeit hat, eine Order zu erteilen. Oder als anderes Beispiel, wenn der Kunde nicht so mobil ist, da hat er die Möglichkeit, eben auch zum Beispiel per Volksbank Wertbrief Geld nach Hause sich schicken zu lassen.
Das habe ich offen gestanden zuvor noch nie gehört, dass die Volksbank Bremerhaven-Cuxland die Möglichkeit bietet, Bargeld nach Hause zu schicken.
Das läuft per Einschreiben. Das wird natürlich gewährleistet, dass der Kunde das persönlich in Empfang nimmt. Und damit haben wir natürlich eine gute Brücke geschlagen, eben gerade für Kunden, die auch auf dem Land leben, auch in einem Dorf, wo es vielleicht nicht mehr direkt eine Geschäftsstelle vor Ort gibt, dass man eben weiterhin auch an Bargeld kommt.
Gute Idee, gute Lösung. Wie sieht's denn eigentlich aus, wenn die Girokarte nicht mehr auffindbar sein sollte oder der Magnetstreifen auf der Rückseite der Karte beschädigt wurde?
Ja, dann nimmt man das Telefon in die Hand, ruft bei uns Team direkt an. Dann können wir eine Ersatzkarte bestellen, die wird per Post dann eben zugestellt. So, und dann kann ich darüber eben wieder gewährleisten, dass ich Bargeld bekomme. In der Zeit, bis die Karte dann vor Ort ist, gibt es natürlich den Weg eben in die Geschäftsstelle. Es gibt ja auch noch viele Geschäftsstellen hier vor Ort mit guten Öffnungszeiten. Gerade dienstags und donnerstags ist ja auch lang geöffnet, sodass der Kunde auch direkt am Schalter bei den Kollegen Bargeld ausgezahlt bekommen kann.
Und das ist egal, ob der Magnetstreifen funktioniert oder nicht?
Richtig, genau. Die Kollegen am Schalter zahlen dann ja direkt aus. Das ist dann unabhängig von der Karte.
Und noch etwas bietet das Team direkt der Volksbank Bremerhaven-Cuxland an. Sie können nämlich auch Überweisungen telefonisch aufgeben.
Ja, bis 1.000 Euro innerhalb Deutschlands können wir auch Überweisungen entgegennehmen für den Kunden telefonisch. Da braucht man gar nicht mehr in die Geschäftsstelle fahren.
In den Geschäftsstellen hat man ja seine persönlich bekannten Ansprechpartner. Wie sieht denn das hier im Team direkt aus?
Feste Ansprechpartner gibt es bei uns im Team nicht. Das hat den großen bewussten Vorteil, dass immer sofort jemand in der Leitung ist, dass man eben keine Wartezeiten hat. Wenn man natürlich feste Ansprechpartner hat, derjenige ist vielleicht nicht immer direkt erreichbar, weil er vielleicht selbst im Telefonat ist oder auch im Gespräch ist mit anderen Kunden. Und von daher ist es ein Riesenvorteil, dass wir alle auf demselben Stand stehen. Es ist egal, mit welchem Kollegen man bei uns im Team spricht. Alle können dasselbe und alle sind sofort in der Leitung und können dann weiterhelfen. Und dadurch hat man eben diese Wartezeiten nicht, sondern hat direkt jemanden in der Leitung, einen Ansprechpartner, der eine Lösung eben finden kann.
Leuchtet ein. Wie ist denn das proportionale Verhältnis zwischen Frauen und Männern im Team direkt? Svenja Baumgarten lacht.
Ja, das ist sehr eindeutig. Wir haben einen Chef und wir haben noch einen Kollegen bei uns im Electronic Banking Support. Ansonsten sind wir alle Frauen. Ja, da gibt es natürlich auch Leute, die jetzt wahrscheinlich schmunzeln und sagen, ja, Frauen sprechen ja auch gerne und telefonieren gerne. Vielleicht passt das sehr gut in diese Branche rein. Das ist, glaube ich, aber tatsächlich auch ein bisschen Zufall. Also jeder Mann ist auch herzlich willkommen bei uns im Team und wir hatten auch schon mal Auszubildende bei uns im Team, die sich super geschlagen haben und es ist auch immer toll, mal andere Kollegen bei uns wieder im Team begrüßen zu dürfen. Ansonsten sind wir eine bunt gemischte Truppe, also wir haben junge Kollegen, die Kolleginnen, die eben noch relativ frisch aus der Ausbildung kommen, jetzt seit kurzer Zeit bei uns sind und wir haben aber auch Kolleginnen, die sind schon viele, viele Jahre im Team und dadurch ergänzt sich das eben auch ganz toll, dass wir eben nicht eine gewisse Bandbreite an Kollegen haben, sondern das erstreckt sich über viele Bereiche und jeder hat seine Stärken und Schwächen, aber ist grundsätzlich auch immer erstmal Ansprechpartner für alles.
Das Team direkt in der Volksbank Bremerhaven-Cuxland wirkt nicht nur kompetent, sondern klingt wirklich nach einer Truppe, die sich auch untereinander gut versteht. Untergebracht übrigens nicht in Einzelbüros, sondern...
Ja, wir sind in einem großen Büro, was aber abgeteilt ist in einzelne Bereiche. Das heißt, zu zweit sitzt man in einer Box, Rücken an Rücken, dass man eben entgegengesetzt spricht. Wir sind natürlich auch technisch sehr gut ausgestattet mit Lärmschutzwänden, die dann eben auch einen gewissen Schall schon mal mitschlucken, damit natürlich die Lautstärke auch nicht überhand nimmt. Und es muss natürlich auch einfach gewährleistet sein, dass wenn eine Kollegin mit einem Kunden spricht, der in dem anderen Gespräch mit dem Kunden natürlich auch nichts zu hören ist. Das ist natürlich ganz wichtig, dass da keine Gespräche irgendwo mitgehört werden können.
Na, das ist natürlich eine Voraussetzung. Nun melden sich ja nicht nur gut gelaunte Kunden der Volksbank Bremerhaven-Cuxland beim Team direkt. Das ist aber kein Problem. Svenja Baumgarten winkt ab.
Auch wenn ein Kunde mal Kritik äußert, wenn es konstruktive Kritik ist, sind wir ja immer gesprächsbereit und versuchen dann wieder eine Lösung für den Kunden zu finden. Und genau das ist die Stärke unseres Teams direkt, dass wir da immer sofort auch an den Kunden denken und überlegen, wie kann ich dem Kunden jetzt bestmöglich helfen. Und das ist ja das, was so viel Spaß an unserem Job macht.
Jetzt geht's nach Italien. Nach Chiaravalle. 1573 Kilometer. So weit ist es von Lokstedt dorthin. Die Gemeinde Chiara Valle ist ungefähr so groß wie Lockstedt. Hier wurde am 31. August 1870 Maria Montessori geboren. Sie war eine der ersten 5 Frauen in Italien, die Medizin studieren durften. Nun, diese Info hat an sich mit dem Thema, um das es jetzt gehen wird, kaum etwas zu tun, aber ich finde es schon spannend. Maria Montessori war zu Lebzeiten ja nicht nur Ärztin, sondern vor allem eine Reformpädagogin. Bevor Maria Montessori aktiv wurde, bestand Erziehung in erster Linie aus Autorität und aus Drill. Maria Montessori entwickelte hingegen ein Erziehungskonzept, das sich ganz bewusst gegen diese gängige Praxis der Disziplinierung stellte. Nach Montessori sollte Erziehung zwanglos erfolgen. Ihre Grundsätze waren Unabhängigkeit, Freiheit und Selbstständigkeit der Kinder. Bis heute ist die Montessori-Pädagogik weit verbreitet und nach wie vor faszinierend. Das Team der Kindertagesstätte und Krippe Hummelhus in Nesse, und damit haben wir nun den Bogen nach Lockstedt geschlagen, ist zwar kein klassischer Montessori-Kindergarten, arbeitet aber genau nach diesen Prinzipien, die die Leiterin Iris Bode so beschreibt.
Das heißt, hilf mir, es selbst zu tun. Und somit haben wir bei uns im Haus auch viele Zeiten, wo Kinder im Freispiel sich selbst erproben können. Was eben diesen Montessori-Gedanken ausmacht, ist dieses, dass sie es so oft wie möglich machen können. Und nicht, dass jemand sagt, so, jetzt hast du es aber 10-mal probiert, jetzt reicht's. Sondern wenn sie es 30-mal machen möchten, ist es auch so. Ein Kind wird von ganz allein aufhören, wenn es irgendwie ein Ziel erreicht hat. Das, was es sich vorgenommen hat.
Wenn Sie sagen, frei spielen, was bedeutet das denn?
Freispiel bedeutet, dass die Kinder Materialien zur Verfügung bekommen und damit eben experimentieren können oder spielen können, in Rollen spielen, sich Bücher anschauen oder Regelspiele puzzeln etc.
Ja, die Bandbreite ist groß. Doch was wird bei kleinen Kindern durch diese Form der Erziehung gestärkt?
Auf jeden Fall das Selbstbewusstsein. Das gibt es ja auch im wahren Leben. Es kommt jemand um die Ecke und sagt, genau das sollst du jetzt nicht machen. Und die Kinder sind dadurch in der Lage zu sagen, das möchte ich jetzt aber machen, weil mir danach ist, weil ich es gern möchte.
Klingt vielleicht ein wenig nach Alt-68er anti-autoritärer Erziehung.
Nee, das hat nichts mit anti-autoritär zu tun. Absolut nicht. Also ich finde schon, dass das ganz wichtig ist. Wenn man im Leben nachher steht, dann muss man auch erklären können, warum man irgendetwas macht. Und je eher man damit anfängt, je kleiner die Kinder eben sind, desto besser ist das.
Iris Bode und ihren Kolleginnen und ihrem Kollegen. Ja, richtig gehört. Kollegin?
Ja, wir haben auch einen Kollegen im Haus. Ich finde, in dem Berufsfeld gibt es eigentlich noch viel zu wenig junge Männer oder überhaupt Männer, die den Beruf ausüben. Das ist ganz schade, weil die eigentlich ganz anders umgehen mit den Kindern. Kinder spricht sowas an. Das ist es.
Ja, Papa spielt anders als Mama, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also Iris Bode und ihrem Team ist es wichtig, die Fantasie der Kinder zu wecken. Und die kennt ja bekanntlich keine Grenzen.
Aus einem Karton kann so viel entstehen. Ein Haus, eine Burg, ein Schiff, ein Raumschiff, ein Floß für Piraten. Da sitzen wir ja nicht drin, sondern das machen die Kinder selbst. Das Material liegt zur Verfügung, da können sie immer ran. Sie können an Scheren, sie können an Kleber, sie können an irgendwelche Materialien, die sie rein- oder raufkleben wollen. Sie können sich Fenster reinschneiden, wenn sie Häuser haben wollen. Es ist immer so, wenn Kinder nicht weiterkommen, kommen sie schon von ganz allein zu den Erwachsenen und fragen, könnt ihr mal helfen? Dann ist so unsere Aufgabe oder Rolle dabei zu sagen, was möchtet ihr denn machen? Wobei können wir helfen? Ohne, dass wir großartig eingreifen. Wir wollen jetzt nicht, dass daraus irgendwas entsteht, was wir uns gedacht haben, sondern es soll das entstehen, was die Kinder sich gedacht haben.
Mit anderen Worten, machen lassen.
Wenn sie kommen und sagen jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie ich den Mast befestigen soll, den ich hier habe, dann kann man auf der einen Seite hingehen und den festmachen, was aber für die Kinder überhaupt nicht förderlich wäre. Oder man sagt, hast du eine Idee? Lass uns doch mal schauen, was haben wir für Material? Wie können wir den überhaupt befestigen? Und das, finde ich, ist wichtig auch an der Arbeit.
Die Sprachentwicklung von Kindern ist ja eine der wichtigsten Aufgaben, um Kinder auf das weitere Lernen im Leben vorzubereiten. Bücher und das Lesen spielen daher ganz zentrale Rollen. Iris Bode.
Wir sind ein Bücherkindergarten. Wir sind seit 2011 dabei. Der Bücherkindergarten wird gefördert vom Friedrich-Bödecker-Kreis. Es ist so, dass wir die ersten im Landkreis Cuxhaven waren, also der erste Kindergarten, der Bücherkindergarten wurde.
Es verwundert nicht, hier im Hummelhus in Nesse finden sich natürlich schier unzählige Bücher.
Wir haben jetzt weit über 1000 Bücher. Das sind nicht nur reine Bücher, die Kinder jetzt einfach zum Vorlesen und Blättern bekommen, sondern es sind auch Projektbücher bei. Der kleinste Teil ist also Projektbücher, die auch für Erwachsene sind, so wo wir uns nochmal vielleicht die eine oder andere Idee raussuchen können. Der größte Teil ist wirklich ein Bilderbuch oder eine Geschichte zum Vorlesen, zum Erzählen.
Es verwundert nicht, hier im Hummelhus in Nesse finden sich natürlich schier unzählige Bücher.
Wir haben jetzt weit über 1000 Bücher. Das sind nicht nur reine Bücher, die Kinder jetzt einfach zum Vorlesen und Blättern bekommen, sondern es sind auch Projektbücher bei. Der kleinste Teil ist also Projektbücher, die auch für Erwachsene sind, so wo wir uns nochmal vielleicht die eine oder andere Idee raussuchen können. Der größte Teil ist wirklich ein Bilderbuch oder eine Geschichte zum Vorlesen, zum Erzählen.
Zuzuhören, die Fantasie einfach laufen zu lassen, sich in die Geschichte hineinzuträumen. All das lernen die Kinder, während ihnen vorgelesen wird. Mehr noch, die Kinder werden ermutigt, aktiv einzusteigen.
Aber da gibt es natürlich auch gute Möglichkeiten, dass Kinder alles sehen können. Es gibt nämlich ein Kamishibai, das ist ein Erzähltheater. Da haben eben ganz viele Kinder die Möglichkeit, wenn man irgendwas vorliest, das Bild zu sehen. Darum arbeite ich da auch gern mit. Und es gibt auch die sogenannten Kniebücher. Da ist es für die Kinder, die sitzen auch vor einem, die können auf der Erde sitzen, das klappt hervorragend. Und man hat das Buch auf den Knien. Der Text ist hinten für denjenigen, der vorliest, und die Kinder sehen vorne nur das Bild. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit, dass viele dran teilhaben können.
Das Hummelhus in Nesse, ein ganz besonderer Bücherkindergarten. Den muss ich kennenlernen. Die Kinder natürlich auch. In der nächsten Ausgabe der Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt werde ich daher diesen Kindergarten einmal einen Besuch abstatten. Ich bin schon gespannt. Iris Bode, die Leiterin, kommt indes aus dem Schwärmen gar nicht heraus.
Es ist natürlich schön, wenn man so viele Bücher hat, kann man sehr gut mit Projekten arbeiten, mit Angeboten, weil die Kinder von sich aus ganz alleine kommen und sagen, ich möchte dieses Buch nochmal oder kann ich mir das nochmal anschauen? Und dadurch entstehen manchmal auch unheimlich viele Dinge, zum Beispiel um einen Karton umzuarbeiten. Wenn ich jetzt viermal eine Geschichte gehört habe, wo ein kleiner Dachs sich überlegt, mit Werkzeug irgendwas zu bauen, dann ist es bei Kindern total schön zu sehen, wie sie dann plötzlich sagen, wir spielen jetzt mal dies von dem Dachs und wir machen jetzt, ich weiß nicht, eine Autowerkstatt davon oder so. Und sowas unterstützt natürlich auch unheimlich. Da haben wir wieder die Selbstständigkeit. Und natürlich, ich sag ja, also Bücher lesen ist das Beste, was man tun kann. Das ist eine vorschulische Aufgabe. Ist so.
In der ersten Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns in Lockstedt berichteten wir über den Baubeginn der großen Sport- und Freizeitanlage hier in Lockstedt. Inzwischen steht diese Anlage kurz vor der Fertigstellung. Viele von Ihnen und euch, die konnten sich ja bereits davon überzeugen. Und viele Ideen wiederum, die hier umgesetzt wurden, die plante ein Bremerhavener, der vor einiger Zeit in das Planungsbüro seines Vaters einstieg, nämlich Lüder Hoppe. Ein Mann voller Ideen und gleichzeitig ein richtig guter Musiker, den Sie hier in der Region auch als Mitglied der Band Acoustics an der Geige erleben konnten.
Das ganze Leben ist ein Geigenspiel und zum Geigenspielen braucht man Disziplin und Fleiß und am Ball bleiben. Und das sind Sachen, die auch beim Sportstättenbau wichtig sind. Immer wieder nachhaken, immer wieder weitermachen und vor allem ganz, ganz gründlich arbeiten.
Er sagt es nicht nur, er macht es auch, nämlich gründlich arbeiten. Vor 5 Jahren begann Lüder Hoppe mit der Planung dieser Sport- und Freizeitanlage bei uns in Lockstedt.
Ich bin ja als Sportstättenplaner einer, der versucht eben nicht nur bautechnisch zu arbeiten, sondern umfassend zu beraten. Und dazu gehört eben auch demografische Entwicklung, Sportnutzungsentwicklung und die Art und Weise, wie Sportvereine sich aufstellen und wie sich die Sportlandschaften verändern. Und darüber kam dann von meiner Seite nochmal der ein oder andere Input, was auf die Sportanlage mit draufkommen sollte.
Viele Punkte, die all jene, die sich nun nicht tagtäglich mit Sportanlagen auseinandersetzen, gar nicht so auf dem Schirm haben.
Wir haben aber eine Sportlandschaft, die sich stark individualisiert hat. Die großen Mannschaften, die kommen nicht mehr so zusammen. Das Sicherheitsbedürfnis der Spieler ist ein anderer geworden. Wir, also du und ich, wir kennen das noch von früher mit dem Tennenplatz. Wer da gegrätscht hat, der hatte ein offenes Bein. Das ist heute nicht mehr akzeptabel. Es geht nicht mehr. Heute darf es noch mal eine Verletzung geben, dass man irgendwie so ein bisschen Haut abgeschürft hat. Aber so wie wir das von früher kannten, dass dann die Asche sozusagen tief unter der Epidermis sitzt und man dauerhaft tätowiert ist, das darf heute nicht mehr sein.
Da hat er schon recht, Lüdehoppe. Die Zeit der Asche, Schlacke und Tennenplätze gehört inzwischen wirklich der Vergangenheit an. Was wurde auf diesen Plätzen auch gebolzt und geholzt? Die Fußballplätze auf dieser Anlage sind im Vergleich dazu ein Traum.
Wir haben einen Kunstrasenplatz als Großspielfeld, der aber auch mit zwei Querspielfeldern im Halbfeld genutzt werden kann. Die Beleuchtung ist entsprechend angelegt, dass sie einzeln geschaltet werden kann. Es gibt dann noch ein Großspielfeld Naturrasenbauweise, ebenfalls mit Flutlicht, auch einzeln schaltbar. Und einen weiteren Halbplatz im Naturrasen, der dann als Trainings- und als Sommersportfeld da ist, aber im Winter dann keine Beleuchtung hat. Braucht er auch nicht, weil dann ist ja der Kunstrasen in seiner Idealnutzung.
Das klingt zunächst danach, als ob für andere Sportarten gar kein Raum mehr wäre.
Die Sportstätten werden von verschiedenen Institutionen betrieben. Und die Gemeinden, die sind sehr an den Sportvereinen interessiert und versuchen ihren lokalen Sport in den Vordergrund zu schieben, während der Landkreis die Aufgabe hat, die Grundversorgung für die Bevölkerung herzustellen. Und zur Grundversorgung, da gehören die Leichtathletikanlagen dazu. Und so ist auch jetzt parallel zu der Sportstätte in Lockstedt, zur Gemeindesportstätte, auch der Kreissportplatz mit saniert worden. Und dort wurde gerade die Laufbahn retoppt, das heißt, da kam neuer Belag drauf. Und auch das Kleinspielfeld dort wurde überarbeitet, sodass also diese Grundversorgung auch mit Leichtathletik hier in der Gemeinde wieder top dasteht.
An alles und jeden gedacht. Wenn Lüdehoppe von Sportanlagen spricht, dann lächelt er unwillkürlich und sein Herz geht auf.
Ich mache natürlich erstmal selber gerne Sport, auch wenn ich mal zwischendurch 5 Jahre hatte, wo Musik in den Vordergrund trat. Aber Sportanlagen finde ich einfach interessant zu bauen. Es geht um die Details. Es sieht im ersten Moment immer ganz einfach aus. Da werden Vierecke auf dem Plan gemacht und dann sieht es schon so aus, als hätte man einen Plan in der Hand. Aber es sind fachlich ganz viele Details, die da berücksichtigt werden müssen. Da geht es um Sicherheitsräume, da geht es um Entwässerung. Da geht es aber auch darum, das Ganze gestalterisch irgendwo so einzufügen, dass es hinterher auch funktioniert. Dass der Sportler sich auf der Anlage wohlfühlt und ein angenehmes Raumgefühl entwickelt. Und das sind Dinge, die ich auf vielen Sportanlagen so ein bisschen vermisse. Es gibt viele Sportanlagen, die wurden ingenieurtechnisch sauber gebaut, haben aber nur ganz wenig gestaltende Elemente. Und ich gebe mir Mühe, meine Anlagen eben da noch auf einen neuen Stand zu bringen, dass die eben nicht nur sportfachlich in Ordnung sind, sondern auch noch eine gute Aufenthaltsqualität haben.
Hohe Ansprüche an sich selbst hat der Lüdehoppe, die aber auch erfüllt. Hier in Lockstedt ist zum Beispiel auch daran gedacht.
Wir haben bei der Konzeption der Anlage intensiv daran gearbeitet, dass wir eben nicht nur die Fußballer drin haben, die eben jung und männlich und ein bisschen ruppig dabei sind, sondern dass wir möglichst viel Vielfalt in die Anlage bringen. Das heißt, wir haben mit dem Spielplatz die ganz Jungen dabei, praktisch Kinder, die noch buddeln, mit Sitzgelegenheit für die Mütter daneben. Direkt an den Spielplatz, der erweitert sich aus diesem Kleinkinderbereich hin in einen Parcoursspielplatz, wo die Kinder eben nicht nur an einem Gerät spielen, sondern von einem Gerät zum nächsten quasi einen Kurs aufbauen können. Das Ganze geht dann über zum Calisthenics-Bereich, was gerade bei jungen Mädchen interessant ist, wo mit eigenem Körpergewicht Bodyshaping gemacht wird, Muskelaufbau, aber eben auch Ausdauer. Was dann aber auch für die Parcoursportler wieder interessant ist. Direkt dran haben wir einen Außenfitnessbereich für Kraftsportler. Da kann wirklich intensiv und professionell Kraftsport gemacht werden.
Wir schauen weiter.
Dann geht's über in das Kleinspielfeld, wo dann auch Handball und Basketball mit dabei sind. Wir haben hinten den Beachsportbereich, der ist vorbereitet nicht nur für Beachvolleyball, sondern auch für Beachhandball, was jetzt ja auch olympisch war. Also die Anlage ist in ihrer Vielfalt weit über dem, was vergleichbare Anlagen hier der Region haben. Und das ist für die Gemeinde Lockstedt ganz klar ein Leuchtturmprojekt.
Damit aber nicht genug.
So kam dann neben den üblichen Funsportdingen, also Halfpipe, Minipipe, Ramp, Banks, Ramp, also das, was die Skater und die Inline-Skater gerne fahren, kam dann noch der Wunsch nach einem Inline-Skater-Hockeyfeld. Das war planerisch eine echte Herausforderung, weil es von der Bautechnik her für uns ein bisschen neu war mit der Bande. Dazu war dann der Wunsch der Gemeinde auch, dass wir das so bauen, dass sich das im Spätherbst unter Wasser setzen lässt und dann auch eine Eishockeyfläche damit entsteht. Und da bin ich selber noch gar nicht überzeugt, ob es wirklich funktioniert, weil die Erfahrung habe ich noch nicht. Und manchmal stehe ich dann auf und frage mich, kann das überhaupt klappen? Aber wir haben also alle Vorschriften, alle Empfehlungen eingehalten und es sollte funktionieren, dass das Ganze dann irgendwann unter Wasser gesetzt wird, wenn wir Dauerfrostlagen haben. Wobei uns dann die Hersteller auch gesagt haben, es muss frühzeitig passieren, wir können nicht im letzten Moment Wasser draufkippen, dann gibt es kein gutes Eis. Das muss dann eine Weile draufstehen.
Na, mal gucken, wie der Winter 2022-2023 wird. Davor kommen aber erst einmal noch Sommer und Herbst und natürlich die Eröffnung der Anlage am 1. Septemberwochenende. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Zeitplan aus? Eine Frage, die Lüder Hoppe nicht aus der Ruhe bringt. Alles okay.
Nach wie vor. War aber ein schwieriges Brett zu bohren. Corona, jetzt die Ukraine-Krise, da kamen viele Dinge, dass plötzlich Materialien nicht mehr verfügbar waren, dass die ein oder andere Firma quasi komplett ausgefallen ist für eine Weile. Und die Zeitpläne waren aber letzten Endes so, dass es machbar war, solche Rückschläge wegzustecken. Und ich muss auch dazu sagen, die ausführende Firma war so stark in der Umsetzung, das habe ich selten erlebt.
Lüder Hoppe und sein Team vom Planungsbüro haben schon so manchen Sportplatz, manche Anlage geplant. Aber in dieser Größenordnung, wie hier bei uns in Lockstedt, das war schon neu. Eine Erfahrung, die Lüder Hoppe nicht missen möchte.
Insgesamt war das eine sehr wertschätzende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lockstedt. Und ich muss auch dazu sagen, als Auftraggeber war das wirklich eine großartige Erfahrung. Lockstedt ist ein ganz starker Standort, wie hier die Gemeinde konstruktiv arbeitet, sowohl intern als auch nach außen mit Auftragnehmern, ist vorbildlich. Also es ist eine Freude, hier zu sein.
Gruppe zählt heute zu den Top-Herstellern von hochwertigen Fensterelementen und Haustüren. Unmittelbar vor den Toren Lockstedts, nämlich in Bremerhaven, liegt einer der insgesamt 8 Produktions- und Vertriebsstandorte von Marenholz. Der Geschäftsführer dort ist ein für die Lockstedter kein Unbekannter. Es ist Lars Berje, Gemeinderatsmitglied und gleichzeitig Ortsvorsteher in Büttel.
Wir haben bei uns in Bremerhaven eine super tolle Ausstellung. Also im Endeffekt kann der Kunde bei uns in die Ausstellung kommen. Im Regelfall ist es immer so, dass die großen Bauträger, die wir hier in der Region haben, einen Termin mit uns abstimmen, mit dem Endkunden und dem Bauträger selber. Dann kommen sie im Endeffekt bei uns in die Ausstellung, wo sie von fachgeschulten, ich sag mal, Tischlermeistern oder auch Fachberatern, die eine sehr gute und tolle Ausbildung genossen haben, beraten werden. Und überwiegend ist es dann tatsächlich so, wir setzen im Fensterbereich das Reau-Profil ein, das ist einer der namenhaften Hersteller hier in Deutschland am Markt. Was wir denn eben auch vor Ort zeigen können mit verschiedenen Profiltiefen, Wärmeschutzklassen etc.
Mit etc. meint Lars Bier hier unter anderem das Zubehör wie...
Das heißt das normale Fliegengitter, Raffstoranlagen, Plissés, was wir vor Ort haben.
Holz- oder Kunststoffrahmen. Auch diese Frage stellen sich viele Kunden. Nun, bei Marenholz ist alles möglich. Beginnen wir mal mit dem Thema Holz.
Also mein Chef sagt immer, wir müssen auch eine Menge Holz verkaufen, da wir auch eine eigene Holzfertigung haben.
Ihr habt Holz vor der Hütte quasi.
Genau, wir haben Holz vor der Hütte. Und es ist immer sehr unterschiedlich. Ich sag mal, in unserer Region hier oben, weil wir auch sehr dicht an der Küste leben, wird natürlich sehr, sehr viel Kunststoff genommen, wo der Kunde sich dementsprechend dann auch verschiedene Dekore aussuchen kann. Das heißt, Dekore praktisch von außen hin, weiß ist das Standarddekor, dann gibt es Anthrazit, aber es gibt heutzutage auch schon viele Holzdekore. Und natürlich der große Vorteil, man muss das Fenster nicht streichen.
Von den Fenstern zu den Türen. Welche liegen denn hier im Trend, Lars Berje? Holz- oder Kunststofftüren?
Aluminium. Also Aluminium ist eigentlich momentan das Produkt, was sehr gerne genommen wird im Neubaubereich. Es ist sehr filigran, also es sieht sehr toll aus von vorne. Einbruchhemmend ist eine Aluminiumtür natürlich auch wesentlich besser wie eine Kunststofftür. Was momentan der Renner ist, ist praktisch eine flügelüberdeckende Tür, dass praktisch vorne oder auf dem Blendrahmen eine Füllung raufgeklebt wird.
Abgesehen von Fenstern und Türen ist beim Herrenholz ein neuer Bereich, der Hingucker schlechthin. Es geht um Terrassendächer.
Terrassendächer ist bei uns ein sehr, sehr großes Thema. Also wir haben bei uns im Unternehmen eine eigene Terrassendachabteilung, wo wir eben im Standardsegment unterwegs sind. Das heißt ganz normale Terrassendächer oder auch Kaltdächer, wo der Kunde dann im Endeffekt anfängt mit einer ganz normalen Standardterrasse, die er dann auch nach Bedarf erweitern kann. Erweitern heißt, wir setzen den Kubus, sage ich mal, hin. Dementsprechend dann eben die reine Terrasse, die er dann eben mit einer Unterdachmarkise erweitern kann oder eben auch Schiebeelemente, dass er die Terrasse dann sozusagen zubekommt.
Also quasi so eine Art Wintergarten schon fast, ne?
Korrekt. Wintergärten bauen wir auch. Ich sag mal, ist aber sicherlich etwas weniger geworden. Und ganz neu haben wir jetzt aufgenommen bei uns im Sortiment, das ist eine Kooperation mit einem örtlichen Elektriker in Bremerhaven, der sich sehr viel im Bereich Solaranlagen beschäftigt hat die letzten Jahre, dass wir jetzt eine Energieterrasse haben, wo wir im Endeffekt auf unsere Grundterrasse, ich sag mal, Solarmodule oben reinlegen, dadurch auch eine Beschattung dann haben. Da gibt es diverse Beispiele und sehr, sehr tolle Objekte, die wir momentan auch schon errichtet haben im Bremerhaven.
Am sinnvollsten ist es, sich selber einen Eindruck zu verschaffen. Lars Birje und sein Team freuen sich auf Sie.
Erstmal sind wir sehr regional unterwegs. Vom Einzugsgebiet bewegen wir uns im Endeffekt von Cuxhaven über Stade bis Bremen-Nord. Das ist, sage ich mal, so unser Einzugsgebiet. Wir haben eine 45-köpfige Belegschaft in Bremerhaven. Und was uns auszeichnet, sind unsere qualifizierten Außendienstler. Also wir haben 5 Techniker, die im Endeffekt rausfahren vor Ort, das Aufmaß machen und den Kunden bis zum Schluss begleiten. Wir haben einen eigenen Kundendienst in Bremerhaven. Auch bei uns läuft mal was nicht rund, der dann dementsprechend eben auch rausfährt und nochmal Justierung vornimmt beim Endkunden. Das zeichnet uns eben aus und eben die Top-Ausstellung, die wir haben in Bremerhaven.
Berater, wie auch die Ausstellung, finden Sie bei Marenholz in Bremerhaven genau hier.
Im Bremerhaven in Leerheide am Bredenmoor 1 bis 3. Zwischen 7 und 17 Uhr.
Um 7 Uhr habt ihr schon offen?
Ja, also zwischen montags und freitags. Und samstags haben wir dann natürlich auch noch auf von 9 bis 13 Uhr.
Okay, da kann man ein bisschen länger schlafen
genau. Als
Mitarbeiter und dann kann das da losgehen.
Okay. Da ist immer die Ausstellung besetzt, da ist immer ein Mitarbeiter, der den die Kundenberatung vor Ort durchführt.
Ich bin davon überzeugt, dass Sie sehr zufrieden von Ihrem Besuch bei Marenholz in Bremerhaven zurückkehren werden. Denn die gute Atmosphäre, wie Lars Birje jetzt abschließend beschreibt, überträgt sich auch auf die Kunden.
Man auf dem Hof fährt, man wird gleich begrüßt von den Mitarbeitern, die Monteure, die dann morgen schon auf dem Hof rumwirbeln und ihre Fenster auf den Hängern verteilen. Also wir sind grundlegend, muss ich sagen, echt ein tolles Team. Wir haben super Mitarbeiter, ein gutes Betriebsklima und das persönlich liegt mir immer sehr am Herzen. Also man wird im Endeffekt schon empfangen von unserer Dame am Empfang mit einem Lächeln und das bringt einfach Spaß zur Arbeit.
Mehr Infos unter marenholz-bremerhaven.de. Das Jugendzentrum Düne 4 in der Dünenfährstraße 4 in Lockstedt ist der Sitz der Jugendpflege in der Gemeinde. Hier werden die Aktivitäten koordiniert. Neben unterschiedlichen Gruppen- und Freizeitangeboten und einer Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche gehören dazu auch Angebote vom Präventionsrat bis hin zu Veranstaltungen wie Loxrock oder auch Go Sports. Über viele, viele Jahre prägte Leo Mahler Jugendpflege und all ihre Aktivitäten. Seit dem 1. April gibt es einen Nachfolger. Der heißt Yannick Böckhaus Müller, 29 Jahre alt, Stotteler, der auch zwischendurch mal in Nesse lebte, Erfahrungen im allgemeinen Sozialdienst eines Jugendamtes auf der anderen Weserseite sammelte und sich hier in der Gemeinde Lockstedt in den unterschiedlichsten Bereichen ehrenamtlich überaus engagiert.
Ja, also tatsächlich, gemeinsam mit Leo war ein Projekt das Kindercamp in Stotel auf jeden Fall, wo ich auch eine ganze Zeit lang als ehrenamtlicher Teil der Campleitung mit aktiv war, wo man tatsächlich ja mit Leo zusammen einen Weg beschritten hat. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass Leo ein Großteil daran beteiligt ist, dass ich heute auch so bin, wie ich bin. Leo ist eine Person, wo man sich gut orientieren kann und wo ich versuchen werde, mit meiner Art dann auch ihm nachzufolgen.
Eine große Wertschätzung. Yannick Böckhaus Müller ist also quasi Der neue Leo Mahler.
Nein, so sollte man das nicht sehen. Also im Prinzip ja, vom Stellenplan her ist das die Stelle, die Leo Mahler vorher hatte, bevor er jetzt in seinen Ruhestand gegangen ist. Wobei es ist eher ein Unruhestand. Er ist ja immer noch mit 10 Stunden weiter bei uns tätig in der Jugendpflege. Aber ja doch, also ein Großteil der Projekte, die Leo vorher hatte, das Kindercamp in Stotel, Loxrock, Go Sports, das sind jetzt die Themen, die ich weiter betreue.
Dabei möchte der studierte Sozialpädagoge natürlich auch eigene Akzente setzen.
Ich glaube tatsächlich, ein bisschen abzurücken von dem, was halt immer schon so war. Also kreative neue Ansätze, auch mal Dinge neu probieren. Wir machen das jetzt im Zeltlager, dass wir Arbeitsabläufe neu aufgeteilt haben. Also Dinge, die wo vorher klar war, Leo kann das, Leo weiß das, Leo hat das seit 40 Jahren schon so gemacht, dass man da einfach nochmal guckt, okay, wie kann man das vielleicht auch einfach auf andere Köpfe, auf andere Ideen verteilen? Ja, und ansonsten zu gucken, wie kann ich mich als Person einfach nochmal anders einbringen und dadurch eigene Akzente setzen?
Er hat ja auch gerade erst begonnen. Aber einen ganz wichtigen Punkt nannte Jannik Böckhaus-Müller gerade, das Camp in den Sommerferien. Das wird es natürlich auch in diesem Jahr geben.
Wir starten am 9. August. Und dann jeweils für 2x5 Tage, haben ganz viel vor. Thema dieses Jahr kunterbunt. Wir werden ein kunterbuntes, vielfältiges Camp machen mit ganz vielen Aktionen und. Und sind sehr froh, dass wir in diesem Jahr durch das Aufholen nach Corona-Paket auch unterstützt werden und dadurch auch das Ganze ein bisschen günstiger anbieten können als sonst.
Wenn Sie sagen, wir können es ein bisschen günstiger anbieten, wovon reden wir?
Wir reden von der Hälfte des Teilnehmerpreises. Also wir nehmen sonst 65 Euro für 4 Nächte, 5 Tage und können für dieses Jahr einen Teilnehmerpreis von 30 Euro möglich machen, weil wir eben halt eine gute Finanzspritze vom Bund und vom Land Niedersachsen bekommen.
Klingt gut. Zumal die deutlich geringere Teilnahmegebühr ja nicht dazu führt, dass die Kinder auf Programmpunkte verzichten müssen.
Nein, wir streichen gar nichts. Es wird das volle Programm wie sonst auch da sein und wir kriegen einfach zusätzliches Geld in diesem Jahr aus dem Fördertopf und sind da auch sehr froh drum, dass wir eben halt auch Familien, die vielleicht sich das nicht unbedingt leisten können, auch nur 65 Euro, klingt wenig, aber es ist für einige Familien dann doch recht viel, dass wir dann auch diese Familien ansprechen können und sagen können, nee, hier 30 Euro und selbst wenn ihr da Probleme habt, sprecht uns an. Wir finden den Weg über Bildung und Teilhabe und über die Kirchengemeinden, die ja nun auch über die evangelische Jugend als Veranstalter paritätisch mit der Jugendpflege das ganze Veranstalten dabei sind, notfalls auch wirklich eine Nullsumme daraus zu machen, dass wir Kinder mit zusätzlichen Fördermitteln auch aus finanzschwachen Haushalten trotzdem mitnehmen können.
Jedem Kind eine Chance. Das Camp ist für alle, die wollen. Und natürlich wird dabei an Traditionen wie diesen hier festgehalten.
Klassisches Gericht am ersten Tag. Es gibt Nudeln mit Tomatensauce. Auch die Hamburger sind ein fester Bestandteil. Das große Fressen, wie wir es nennen, wenn dann tatsächlich einfach alle Bierzeltgarnituren nach draußen geräumt werden, unter dem freien Himmel dann die Zeltgruppen sitzen und alle darauf warten, dass Karin aus der Küche sagt, Essen ist fertig. Die frischen Burger vom Grill und dann geht es in die Burgerschlange und dann darf jedes Kind essen, was es kann.
Na dann haut rein, Kinder. Viel Spaß beim Camp 2022. Anmelden kann man sich
über unser Ferienpassprogramm. Infos dazu gibt's auch auf düne4.de.
Für Jannik Böckhaus-Müller ist die Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen eine Erfüllung.
Es ist tatsächlich eine Zielgruppe, die einfach so viel zurückgibt. Also wenn ich sehe, dass die Kinder nach 5 Tagen Zeltlager oder im Ferienpass, nach Tagesausflügen, nach Bastelaktionen, einfach mit strahlenden Augen nach Hause gehen und den Eltern sagen, Mama, das war so toll, Papa, wir haben so viel erlebt. Das ist einfach das, was so viel zurückgibt und dann auch ganz viel Kraft gibt. Also nach 5 Tagen, beziehungsweise nach 2x5 Tagen Zeltlager mit 3 Tagen vorgeschaltetem Aufbau, da ist man schon einfach so akkumäßig auf letzter Kante unterwegs. Aber dieses Strahlen der Kinderaugen, das sorgt dafür, dass man einfach ganz viel Energie wieder mitnimmt.
Ganz viel Energie braucht der neue Jugendpfleger in der Gemeinde Lockstedt für dieses Konzertereignis im Herzen Lockstedts.
Tatsächlich freuen wir uns sehr, dass wir am 11. Juni wieder mit Loxrock starten können. Nach 4 Jahren Pause, 2018 war es das letzte Mal, 2 Jahre Corona-Pause, können wir wieder durchstarten. Das kostenlose Open Air bei uns in Lockstedt im Gertrudenpark.
Auf der Homepage düne4.de stellt Jannik Böckhaus-Müller die teilnehmenden Bands ganz genau vor. Mit dabei sind in diesem Jahr Flux aus der Umgebung von Bremerhaven, die Lockstedter Band Hey Joe, LMS Unplugged von der Musikschule Lockstedt und die mit 3 Mann besetzte kleinste Big Band aus Friesland, nämlich die Riffgard Band. Natürlich darf der Top-Act nicht fehlen. Still Collins mit dem Best of Phil Collins und Genesis. Logs Rock, 11. Juni im Gertrudenpark. Bleiben wir doch bei Logs Rock. Lokstedts Bürgermeister Detlef Wellbrook ist ein bekennender Logs Rock-Fan. Detlef, was löst denn diese anstehende Neuauflage bei dir aus?
Schon eine große Vorfreude, weil diese Veranstaltung, die wir jetzt ja mehrfach im Gertrudenpark in den Jahren 2014, 16 und 18 durchführen konnten, hat sich ganz schnell wieder zu einer tollen Begegnungsveranstaltung für alle Menschen hier, nicht nur aus der Gemeinde, sondern auch der Region teilweise entwickelt. 20 konnten wir nicht, 21 auch nicht, 22 jetzt Gott sei Dank am 11. Juni wieder. Mit dem Hauptact abends, der Coverband Still Collins, haben wir, glaube ich, einen tollen Magneten, der viele, viele Menschen anlocken wird. Bei, das ist natürlich Voraussetzung, bei Open Air tollem Wetter im Park. Und was eben auch schön ist, dass eigentlich schon ab mittags immer steigernd mit Nachwuchsbands über unsere Musikschule, ehemalige Musikschüler oder auch hiesigen Bands aus der Region, wir dann den ganzen Nachmittag bis zum Höhepunkt am Abend dann für Musik nutzen können. Also es wird bestimmt wieder eine tolle, stimmungsvolle Veranstaltung. Wir im Orga-Team und ich natürlich auch freuen mich sehr drauf.
Vielen Dank, Detlef Wellbrook. Wenn das Wetter am Sonnabend bei Logs Rock so wird, wie es meine Wetter-App jetzt bereits vorhersagt, dann bleibt es zumindest trocken und mit Temperaturen bis 19 Grad auch angenehm mild. Also es muss keine Angst haben, mit einem tierischen Sonnenbrand oder einem fatalen Sonnenstich nach Hause zu kommen. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Unsere Podcast-Lokalradio-Show ist am Ende angelangt. Mein Name ist Lars Kors. Uns allen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und viel Spaß bei Logs Rock und beim Stadtradeln. Tschüss! Der Podcast bei uns in Lokstedt, so klingt zu Hause, wurde präsentiert von der Volksbank Bremerhaven-Cuxland, Marenholz, ihrem kompetenten Partner für Fenster, Türen, Rollläden und Terrassenbedachung in Bremerhaven sowie der Gemeinde Lokstedt.